Wir gehen nach Hebräer 11, 8 bis 10 und schreiten rüstig weiter. Hebräer 11, Hebräerbrief, Kapitel 11, 8 bis 10. Bin ich auf Sendung? Gut. Unter dem Titel Flotter Rentner brachten die Zeitungen vor ein paar Jahren ein erstaunliches Interview mit dem Rentner François Kessler. Darin heißt es, mein Name ist François Kessler. Ich komme ursprünglich aus Straßburg, wohne nun aber seit vielen Jahren im St. Wendeler Land und werde im Januar 87 Jahre alt. Mein Lieblingshobby ist das Zocken von Videospielen. Außerdem fotografiere ich gerne und sammle Mineralien. Früher war ich oft auf Mineralienbörsen, habe Mineralien verarbeitet und Schmuck kreiert. Das Kochen und Backen liegt mir ebenso. Auch das Arbeiten am Bau macht mir großen Spaß. Im letzten Jahr habe ich mit meinem Sohn und meinem Enkel einen Teil des Hauses renoviert, inklusive Gipsen, Verputzen und allem, was dazugehört. 87 Jahre, ja. Ansonsten vertreibe ich mir die Zeit oft mit TikTok, das machen offensichtlich auch 87-Jährige, und YouTube und schaue Spaßvideos und Bauanleitungen an. Ich bin jahrzehntelang Rennrad gefahren und in diesem Jahr habe ich mir ein E-Bike zugelegt. Damit fahre ich mit der Familie schöne Touren im St. Wendler Land. Wir plaudern, spielen und haben viel Spaß zusammen. Es ist immer was los. Auswärts essen gehen, Radtouren, spazieren, Kinobesuche. Ich mache alles mit und bin gerne dabei. Zuletzt bin ich auch noch ehrenamtlich in einem gemeinnützigen Verein tätig. Ich war schon im Seniorenheim Singen, als Fotograf auf den Vereinsveranstaltungen und sogar als Kampagnenmodel war ich aktiv. Ich habe nie Langeweile. Also man muss schon sagen, ich finde, dieser Mann ist eine dynamische Persönlichkeit. 87 Jahre, also ich finde, sein Leben hat doch eine erstaunliche Dynamik. Und in der kommenden Bibelarbeit wird es auch um einen flotten Rentner gehen. Er hatte ungefähr das Alter von François Kessler und hat auch genau wie er ein äußerst dynamisches Leben gelebt. Und der Grund dafür, dass das so war, das war sein Glaube an den unsichtbaren Gott der Bibel. Das gab seinem Leben eine ganz besondere Dynamik. Und darum heißt diese Bibelarbeit auch ganz schlicht Abraham oder die Dynamik des Glaubens. Wir hören aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11, Verse 8 bis 10. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Land wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Die Dynamik des Glaubens hat ganz grob gesagt zwei wesentliche Aspekte. Die Dynamik des Glaubens hat ganz grob gesagt zwei wesentliche Aspekte. Sie beginnt mit einem Bruch, mit dem Bruch mit dem alten Leben. Und sie ist danach entscheidend von etwas geprägt, das wir in der Regel nicht sehr mögen. Und das ist das Warten. Das sind die beiden Aspekte. Bruch mit dem alten Leben und Warten. Und das schauen wir uns jetzt an, wie das bei Abraham war. Punkt 1, ein krasser Bruch. Verse 8 und 9. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, schreibt der Hebräerbrief, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Abraham gilt allgemein, und das hat gute biblische Gründe, als der Prototyp des Glaubenden. Eines wird dabei aber leicht übersehen, nämlich, dass Abraham aus einem heidnischen Elternhaus kam. Im Buch Josua Kapitel 24, Vers 2 heißt es über ihn, so spricht der Herr, der Gott Israels, eure Väter wohnten vor Zeiten jenseits des Euphratstromes, Terach, Abrahams, da haben wir ihn, und Nahors Vater, und sie dienten anderen Göttern. Also hier ist von Terach, von Abrahams Vater, die Rede, und es wird von ihm berichtet, dass er anderen Göttern diente. Also Abraham, der berühmte Vater aller Glaubenden, kam nicht aus einem frommen Elternhaus. Er wuchs ganz und gar ohne den lebendigen Gott auf. Er kannte Gott von Haus aus gar nicht. Dazu kommt, dass Abraham in einer heidnischen Gegend wohnte, nämlich in Ur in Chaldäa, dem späteren Babylonien. Also er wohnte etwa 140 Kilometer von der späteren Stadt Babylon entfernt. Das steht in 1. Mose 11, 28. Wahrscheinlich, also auf jeden Fall sein Vater, wahrscheinlich aber beide Elternteile kannten Gott nicht, sondern dienten anderen Göttern. Und Abraham kannte Gott auch nicht, bis zu dem Zeitpunkt, wo Gott ihn ansprach. 1. Mose 12, 1 bis 5 kann man das nachlesen. Als das geschah, als Gott ihn unvermutet ansprach, geschah etwas sehr Jähes, Plötzliches, Abruptes. Abraham ließ aus dem Stand sein gesamtes bisheriges Leben, seine gesamten Verwandten und Bekannten, seine gesamten alten Anschauungen, Bedürfnisse, Werte und Ziele zurück und begann ein völlig neues Leben. Er vollzog, so könnte man sagen, einen konsequenten Bruch mit seinem alten Leben. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, heißt es in unserem Bibeltext, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen. Da hat sich alles verändert. Als Gott sprach, hörte Abraham. Als Gott ihm ein Versprechen gab, durch dich werden alle Nationen der Erde gesegnet werden, da vertraute Abraham. Und als Gott befahl, geh aus deinem Vaterhaus weg, da gehorchte er. Abrahams Glaube hatte eine dramatische Folge. Er brachte ein konsequentes Tun hervor. Sein Glaube zog mit zwingender Notwendigkeit etwas nach sich. Ein konsequentes Tun, ein Bruch mit seinem ganzen bisherigen Leben. So steht es in unserem Bibeltext. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde. Das wollen wir festhalten. Wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus kommt, dann zieht das unmittelbar immer etwas nach sich, wenn alles so läuft, wie es laufen soll, dann zieht das einen Bruch mit dem alten Leben nach sich. Der alte Lebensstil, die alten Sehnsüchte, die alten Ziele, die alten Anschauungen, die alten Bedürfnisse, die alten Verhaltensmuster, alles bricht erstmal weg, wird gesichtet, kann nicht einfach so bleiben. Es geschieht ein Bruch. Und all das geschah bei Abraham, obwohl er Gott nicht sehen konnte. Er richtete seinen inneren Fokus auf den unsichtbaren Gott, der ihm sein Wort gegeben hatte. Und dieses Wort nahm er im Vertrauen an und baute sein ganzes Leben drauf. Und die erste Konsequenz war die, er ging weg von zu Hause und allem, was er hatte. Menschen, die in gläubigen Familien aufwachsen, bei denen ist dieser Bruch vielleicht nicht so leicht zeitlich auf einen bestimmten Zeitpunkt festlegbar. Aber auch dort hat dieser Bruch stattgefunden. Meistens vollzieht er sich in der Weise, dass diejenigen, die in einer gläubigen Familie aufgewachsen sind, zu irgendeinem Zeitpunkt spüren, dass sie nun entscheiden müssen, ob sie bewusst Ja zu dem sagen, was sie immer schon geglaubt haben und von zu Hause und in der Gemeinde immer schon gehört haben. Sie spüren, dass sie nun vor der Frage stehen, ob sie sich selbst zu der Art von Leben entscheiden wollen, in dem sie sich schon seit Jahren bewegt haben. Aber der Schritt zum Glauben an Jesus bedeutet immer einen Bruch. Auf Gottes Wort hin geschieht ein Bruch mit dem alten Leben. Und das Neue Testament wird nicht müde, immer wieder zu betonen, wie wichtig dieser Bruch ist. Schauen wir uns das kurz an. Im Römerbrief Kapitel 12, Vers 2 heißt es, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Im 2. Korintherbrief Kapitel 5, 17 steht, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden, alt, neu, Bruch. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 6, 14 ist zu lesen, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen, denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Klare Trennung. Also, der Schritt zum Glauben an Jesus bedeutet als erste Konsequenz immer einen Bruch. Aber nicht alle sind bereit, diesen Bruch zu vollziehen. Sie weichen aus. Hier ist ein Beispiel. Der amerikanische Pastor John MacArthur berichtet, eines Tages kam eine junge Frau in mein Büro, eröffnete mir, sie sei Prostituierte und sagte, ich brauche Hilfe, ich bin verzweifelt. Nachdem ich mit ihr über Jesus und die Anforderungen des Lebens in seiner Nachfolge gesprochen hatte, fragte ich sie, möchten Sie Jesus als Ihren Herrn bekennen? Ja, ich will, sagte sie, ich hab's kapiert. Sie war am Ende und sie wusste es. So betete sie mit mir und lud, wie es aussah, Christus in ihr Leben ein. Ich sagte, nun möchte ich, dass Sie etwas Bestimmtes tun. Haben Sie Ihr Adressbuch dabei, in dem die Namen all Ihrer Kunden stehen? Als sie antwortete, dass sie das Büchlein in der Tat dabei habe, schlug ich ihr vor, lassen Sie uns ein Streichholz anzünden und dieses Adressbüchlein jetzt miteinander verbrennen. Sie sah mich überrascht an und fragte, was meinen Sie? Nun, genau das, was ich sagte, antwortete ich, wenn Sie wirklich Jesus als den Herrn Ihres Lebens angenommen haben, wenn Sie wirklich seine Vergebung empfangen haben und für ihn leben wollen, dann lassen Sie uns dieses Büchlein jetzt verbrennen und Ihre Neugeburt aus dem Heiligen Geist jetzt feiern und Jesus preisen. Aber wandte sie ein, dieses Büchlein ist eine Menge Geld wert. Eine Menge Geld. Ich antwortete, sicher ist es das. Da steckte sie es zurück in ihre Handtasche, sah mir direkt in die Augen und sagte, ich will dieses Buch nicht verbrennen. Ich glaube sogar, ich will Jesus nicht wirklich. Nein, nicht wirklich. Und so verließ sie den Raum. Als sie die Kosten der Nachfolge begriff, merkte sie, dass sie nicht bereit war, die Kosten zu tragen. Ich gebe natürlich sofort zu, dass die Halbwelt des Rotlichtmilieus nicht unbedingt unsere Alltagswelt ist. Aber hier wird ein Problem deutlich, das weiterreicht und viele betrifft. Viele, die vielleicht eigentlich ganz gern als Christen leben würden, scheuen vor dem Bruch mit ihrem alten Leben und den eingefahrenen Verhaltensmustern zurück. Sie begreifen ganz gut, was dieser Bruch für ihr Leben bedeuten würde. Sie begreifen die Kosten der Nachfolge Jesu. Und dann heben sie vielleicht bei einer Evangelisation die Hand oder sie füllen eine Karte aus. Sie beginnen eine Gemeinde zu besuchen und feiern dort auch das Abendmahl. Aber sie vollziehen nie einen Bruch mit dem alten Leben. Sie wollen ihr altes Leben oder zumindest Teile davon nicht aufgeben. Und so bleibt viel alte Schuld in ihrem Leben zurück, die sie nie vor Jesus bekannt haben. Sie zeigen sich vielleicht durchaus begeistert von Abraham und der Konsequenz seines Gehorsams, aber ihr eigenes Leben läuft auf ganz anderen Bahnen. Sie kommen nie zum Gehorsam. Sie wollen das Leben mit Jesus billig haben, zum Schnäppchenpreis gewissermaßen. Wir nennen das billige Gnade. Aber die Nachfolge Jesu gibt es nicht billig. Und zum Schnäppchenpreis ist bei Jesus nichts zu haben. Und wer das dennoch meint, täuscht sich selbst. Das Leben mit Jesus hat einen Preis. Es fordert den konsequenten Bruch mit unserem alten Leben. Und das ist nicht nur dann so, wenn ein Mensch sich bekehrt, dann passiert das zum ersten Mal und sehr grundsätzlich. Aber auch später im Leben als Christ kommen immer wieder Momente, wo unerbittlich die Frage an uns herantritt, ob wir jetzt in diesem Moment die Kosten der Nachfolge tragen wollen oder ob wir jetzt einen Kompromiss anstreben. Hier ist das Beispiel einer jungen Frau, die genau vor diese Frage gestellt wurde. Sie hat eine neue Stelle in einer Firma bekommen und arbeitet in der Kundenkommunikation. Ein Kunde beschwert sich über eine schludrig ausgeführte Bestellung. Der Kunde ist im Recht. Als sie schon im Begriff ist, ihm eine entschuldigende E-Mail zu schreiben, kommt ihr Vorgesetzter auf sie zu. Er weist sie an, in der E-Mail jedes Fehlverhalten der Firma abzustreiten und stattdessen dem Kunden alle Verantwortung aufzubürden. Die E-Mail wäre eine glatte Lüge. Und die junge Frau weiß das. Sie sagt ihrem Vorgesetzten, dass sie diese E-Mail so nicht schreiben könne, da sie in keiner Weise den Tatsachen entspreche. Der Vorgesetzte reagiert unwürdig und unwirsch und kündigt an, dass ihre Weigerung ein Nachspiel haben werde. Die junge Frau ist verunsichert und hat Angst um ihren Job. Sie spürt, dass da etwas auf sie zukommt. Und sie fragt sich, ob es nicht besser gewesen wäre, nachzugeben. Aber sie will Jesus auch in dieser Situation treu sein. Am nächsten Tag wird sie zum Personalgespräch gebeten. Als die junge Frau den Raum betritt, ist die gesamte Geschäftsführung zugegen. Eindringlich macht ihr der Chef der Firma klar, dass sie verpflichtet sei, jede Anweisung, die sie bekomme, auch auszuführen. Andernfalls, so droht der Firmenchef, werde das unangenehme Konsequenzen für sie haben. Die junge Frau fühlt sich in die Enge getrieben. Sie will ihren Job nicht verlieren, aber sie will auch Jesus nachfolgen. Und jetzt muss sie entscheiden. Sie antwortet, dass es in dieser Sache für sie nicht um irgendwelche, in Anführungsstrichen, Konsequenzen gehe, sondern um ihren Glauben. Und der verbiete ihr zu lügen. Sie werde darum auch in Zukunft Anweisungen, die sie zur Lüge zwängen, nicht ausführen. Das Gespräch endet in eisiger Atmosphäre. Die junge Frau geht unglücklich zurück an ihren Arbeitsplatz. Innerlich stellt sie sich bereits auf die Kündigung ein. Aber die Sache geht anders aus. Am nächsten Morgen findet sie eine E-Mail der Geschäftsleitung auf ihrem PC vor. Die Leitung dankt ihr in dieser E-Mail für ihre Ehrlichkeit und sagt zu, ihr in Zukunft keine Anweisungen mehr zu geben, die sie nicht mit ihrem Glauben vereinbaren könne. Was sehen wir? Wir sehen eine junge Frau, die instinktiv zunächst einem alten Verhaltensmuster folgen wollte, nämlich nachgeben und tun, was verlangt wird und den Job behalten. Aber sie erkannte die Situation. Sie begriff, dass sie in dieser Situation anders handeln musste, als sie es gewohnt war. Also verweigerte sie die Lüge und blieb bei der Wahrheit um Jesu Willen. Sie ging durch Einschüchterung und Angst hindurch. Sie riskierte ihren Job. Beides war mit Sicherheit unangenehm, aber sie blieb Jesus treu. Sie fiel nicht in die Verhaltensmuster ihres alten Lebens zurück. Und am Ende erlebte sie, wie Gott sie in dieser konkreten Situation souverän bewahrte. Die junge Frau wird diese Erfahrung nicht so bald vergessen haben. Im Gegenteil, sie wird durch diese Erfahrung im Leben mit Jesus reifer und belastungsfähiger, also stärker geworden sein. Hätte sie sich dagegen anders entschieden und nachgegeben, hätte sie ihre alten Verhaltensmuster gestärkt und wäre im Leben mit Jesus unreif geblieben. Ich betone, natürlich hätte die Sache auch anders ausgehen können. Die Welt ist kein Ponyhof. Eine fristlose Kündigung wäre natürlich drin gewesen. Aber dann wäre Jesus trotzdem mit ihr weitergegangen und hätte sie einen anderen Weg geführt. Es ist doch nicht so, dass Jesus sagt, was, der Chef hat dich gekündigt? Du, da kann ich auch nichts mehr machen. Das ist doch nicht so. Er ist doch der Herr, oder? Im Leben mit Jesus wird jeder Christ unversehens immer wieder einmal in Situationen kommen, wo man so oder so entscheiden kann. Für den Mut und gegen die Feigheit, für die Treue zu Jesus und gegen die Untreue, für die Hingabe des eigenen Lebens an Jesus und gegen die Ichhaftigkeit. Wer das tut, lebt für das Reich Gottes und er zahlt den Preis der Nachfolge Jesu. Er behält das große Ziel im Auge, Gott mit seinem Leben zu ehren und geht ihm so entgegen. Er wird in allem, was er tut, natürlich nie perfekt sein, ganz klar. Aber jeder, der Jesus lieb hat und ihm dienen will, steht wirklich in der Verantwortung, der Liebe zu Jesus und dem Leben für das Reich Gottes alles andere unterzuordnen. Das wird manchmal Mut und Konsequenz erfordern. Und ganz sicher hier und da auch Weisheit. Man wird hier und da auch vielleicht die Beratung anderer Christen in Anspruch nehmen müssen. Aber das Ziel ist klar. Leben für Jesus und Leben für das Reich Gottes. Dafür steht man in der Verantwortung. Und diese Verantwortung schließt an bestimmten Stellen Kompromisse aus. Was wir also brauchen, ist der Gehorsam des Glaubens, wie er für Abraham typisch war. Er ließ konsequent sein altes Leben hinter sich und wurde frei für das neue Leben mit Gott. Und darum die Frage: Sind Sie bereit, ein Mensch zu werden? Besser gefragt, sind Sie bereit, sich durch Jesus zu einem Menschen machen zu lassen, der nötigenfalls mit dem alten Leben bricht, wo die Treue zu Jesus das verlangt? Sind Sie bereit, sich von Jesus zu einer Persönlichkeit formen zu lassen, die bereit ist, den Preis der Nachfolge zu zahlen, heute und morgen? Jesus will das tun. Er will uns durch sein Auferstehungsleben, das er in uns lebt, unsere Persönlichkeit verändern. Er will, dass wir Menschenfurcht überwinden und Bequemlichkeit hinter uns lassen, die uns allen eigen ist. Oder sind Sie jemand, der das Leben mit Jesus billig haben möchte, zum Sparpreis? Kann es sein, dass Sie alte Schuld mit sich herumschleppen, die Ihr Gewissen schon lange quält und belastet? Gibt es ungute Dinge, an denen Sie festhängen in Ihrem Leben und die Sie nicht loslassen wollen und nicht loslassen können? Geht das vielleicht schon Jahre und Jahrzehnte bei Ihnen so? Ihr altes Leben wird Sie dann binden und fesseln. Und eines Tages werden Sie zurückschauen und bittere Reue empfinden. Also, wie weit gehen wir mit, wenn es um die Treue zu Jesus geht? Und lassen wir uns von ihm zu einer Persönlichkeit formen, die an den Stellen, wo es nötig ist, keine Kompromisse macht. Damit kommen wir zum nächsten wichtigen Punkt. Die Dynamik des Glaubens, wie Abraham sie vorgelebt hat, enthält neben dem Bruch mit dem alten Leben, also einem aktiven, konsequenten Tun, auch ein eher passives Element, das Element des Wartens. Hört sich interessant an und etwas geheimnisvoll. Das schauen wir uns jetzt an. Punkt 2, ein ungeliebtes Warten. Nochmal die Verse 8 und 9. Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, in ein Land zu ziehen, das er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen, in dem verheißenen Land wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Wie wir wissen, wurde Abraham von Gott aus Chaldäa, seiner Heimat, nach Kanaan geführt, das heute Israel heißt. Wir wissen auch, dass er von Gott die Verheißung bekam, dass ihm und seinen Nachkommen exakt dieses Land gehören würde. 1. Mose 13, 14 bis 15 heißt es: Der Herr sprach zu Abraham: Hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du wohnst, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen, denn all das Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Für wie lange? Für alle Zeit. Soweit, so klar. Aber obwohl Abraham in diesem Land wohnte, besaß er es dennoch nicht. Er wohnte in dem Land, er sah es, aber er hatte es nicht in seiner Hand. Er hatte es nicht im Besitz, er wohnte im Zelt, auf dem Campingplatz, könnte man sagen, in einem Domizil auf Zeit. Das bedeutet, Abraham musste auf die Erfüllung von Gottes Verheißung warten. Lange, lange warten. Und dieses Warten gestaltete sich so, dass Abraham noch nicht mal ein Haus in diesem Land besitzen durfte, sondern weiter in seinem Zelt wohnen musste. Er blieb ein Nomade, ein Migrant, ein Staatenloser. Das war er. Und wieder wird beispielhaft der Glaube sichtbar, wie Gott ihn sich für uns ersehnt. Abraham hatte das Wort Gottes, dass ihm und seinen Nachkommen dieses Land Israel gehören würde. Mehr hatte er nicht. Er wusste nicht, wann Gott seine Verheißung erfüllen würde. Er hatte keinen Zeitplan. Er hatte keine Ahnung, wie lange seine Wartezeit dauern würde. Aber er wartete dennoch und zweifelte nicht an der Verheißung, die Gott gegeben hatte. Er blieb in der Schule des Wartens. Solche Zeiten des Wartens und der Geduld gehören zum Glauben dazu. Gott ist nicht so, dass er unserer Ungeduld nachgibt. Er lässt sich nicht treiben von uns. Er macht nicht zack, zack, auch wenn wir das manchmal ganz gerne so hätten. Er lässt uns reifen, indem er uns einem spannungsvollen Warten aussetzt, das an unserer Seele zieht. Die ganze Bibel ist ein Buch des Wartens. Das gesamte Alte Testament wartet sehnsüchtig wie ein Vogel im Käfig auf die Ankunft des Messias, des Retters. Adam hat schon gewartet, Noah hat gewartet, Mose hat gewartet, die Propheten haben gewartet, das Volk Israel hat gewartet, sie alle haben gewartet. Und als der letzte Prophet des Alten Testaments, der Prophet Maleachi, den letzten Satz des Buches Maleachi geschrieben hatte und den letzten Punkt gesetzt hatte, da wurde immer noch gewartet. Und dann erst kam die Erfüllung. Dann erst kam Jesus, der Retter. Gott hat über all die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg das Warten nicht nur zugelassen, sondern er hat es bewusst gewollt. Ist das nicht erstaunlich? Warum macht er das? Von Natur aus sind wir Menschen ungeduldig. Wir wollen alles und zwar möglichst sofort. Schon Eva und Adam konnten nicht warten im Garten Eden und brachten sich damit in große Schwierigkeiten. Und Menschen jeder neuen Generation machen munter weiter damit. Da gab es mal eine Ex-Schlager-Queen, die hieß Gitte Henning. Die hat so ein fröhliches Lied geträllert. Ich will alles, und zwar sofort, ehe den mir der letzte Traum zum Staub verdorrt. Niemand speist mich ab, niemand macht mich satt, zu lang hab ich verzichtet und mich selber klein gemacht. Ich will alles, sperr mich nicht ein, ich will nie mehr zu früh zufrieden sein. Menschen sind von Natur aus ungeduldig. Sie wollen mehr und mehr ohne Ende und sie wollen es schnell. Und Gott setzt unserer Ungeduld, die Geduld des Wartens, entgegen. Er weiß, dass wir das brauchen und er ist nicht beeindruckt von unserer hektischen Ungeduld. Er schickt auch uns, genau wie Abraham, in die Schule des Wartens. Nur ist die Frage, warum macht er das eigentlich? Warum verordnet er diese höchst unwillkommenen Wartezeiten? Ganz offensichtlich ist es so, dass Gott seine eigenen Zeitpläne hat, die weichen von unseren in der Regel erheblich ab. Er ist der Meinung, dass die Wartezeiten, die uns nerven, genau richtig sind. Und darum wundern Sie sich bitte nicht, wenn Gott Sie in die Phasen des Wartens führt. Er wird Ihnen, genau wie Abraham, Wartezeiten verordnen, die Sie wie jeder als viel zu lang empfinden werden. Und doch sind sie nötig und gut. Wir verpassen in diesen Wartezeiten nichts, auch wenn wir das oft so empfinden. Es ist nicht so, dass Gottes Wartezeiten nur unerwünscht lange Vorläufe für das Eigentliche sind, das danach kommt, das ist nicht so. Sondern sie gehören dazu und wir verpassen in ihnen nichts. Aber fragen wir ruhig noch einmal, warum setzt Gott diese Wartezeiten bei uns ein? Psalm 131 liefert uns die Antwort. Dort beschreibt David seine Beziehung zu Gott und dort heißt es in Psalm 131, Vers 2, wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter, wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele in mir. Psalm 131, Vers 2. Tja, wir überlegen, wie ist denn das mit Kindern, die gestillt werden? Tja, da will ich mal sagen, die wollen etwas von der Mutter, nämlich die Muttermilch. Das ist ja klar. Aber David schreibt, dass er wie ein entwöhntes Kind bei Gott ist. Und ein entwöhntes Kind bekommt keine Muttermilch mehr. Es ist entwöhnt. Und damit ist klar, ein Kind, das gestillt wird, das will nur etwas von der Mutter. Aber ein entwöhntes Kind, das die Nähe der Mutter sucht, will die Mutter selbst. Ist das deutlich? Bei Gott und uns ist das genau dasselbe. Gott will, dass wir bei ihm sind wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Er will, dass wir nicht nur etwas von ihm wollen, sondern ihn selbst wollen. Denn das ist es, was wir zutiefst brauchen. Genau das lehrt er uns in Zeiten des Wartens. Er lehrt uns, nicht nur etwas von ihm zu wollen, sondern ihn selbst in Person. Von Natur aus sind wir so gestrickt, wenn wir etwas unbedingt haben wollen, dann ruhen und rasten wir nicht, bis wir es haben und dann haben wir es und dann gehen wir glücklich von dann. Wir haben ja, was wir wollten. Manchmal übertragen Menschen diese Verhaltensweise auch auf ihre Beziehung zu Gott. Sie wenden sich an ihn, wenn sie unbedingt etwas haben wollen. Das ist grundsätzlich auch in Ordnung. Gott freut sich, wenn wir ihn bitten. Ich will das überhaupt nicht negativ machen. Aber oft genug ist es so, dass sie dann schnell und glücklich von dannen gehen, wenn Gott ihnen das gegeben hat, was sie haben wollten, und sie vergessen ihn schnell. Schönen Dank für das Geschenk und tschüss. Sie wollten nur etwas von ihm, aber nicht ihn selbst. Das ist der Unterschied. Und darum verordnet Gott uns Zeiten des Wartens, wo wir nur da sitzen und zunächst nicht bekommen, was wir wollen. Er lehrt uns damit, dass es nicht Dinge sind oder Menschen, die wir in erster Linie brauchen, sondern ihn in Person. Das Größte, was Gott uns geben kann, ist er selbst in Person. So sind wir konstruiert. In Zeiten des Wartens richtet er unser Herz auf ihn aus. In Zeiten des Wartens lehrt er uns, ihn zu lieben und ihn zu wollen, auch wenn ein Wunsch unerfüllt bleibt. Und damit ist klar, von Gott verordnete Zeiten des Wartens sind nie leere, nutzlose, totgeschlagene Wartezeiten wie die im Wartezimmer. Sie sind Zeiten Gottes liebender Nähe. Es sind gute Zeiten und noch einmal, wir verpassen nichts in ihnen, wir gewinnen etwas in ihnen. Und so bekommen diese Wartezeiten eine Perspektive und ein Gesicht. Und das möchte ich Ihnen vermitteln. Also, wenn Gott Sie in die Schule des Wartens, in die nächste Schule des Wartens schickt, bitte werden Sie nicht bitter gegen ihn oder entmutigt. Sie verpassen nichts und Gott hat gute Pläne mit Ihnen. Der Vater im Himmel gibt uns auch Hilfen, die uns in der Wartezeit munter erhalten sollen, Hilfen aus seinem Wort. Die erste dieser Hilfe ist eine Aufforderung, eigentlich schon fast ein Befehl. Sie befindet sich im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 12, da heißt es, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Naja, man könnte sagen, aber was soll denn so eine Aufforderung, wenn ich trübsinnig da sitze und mich mitten in einer von Gott verordneten Wartezeit befinde? Wie soll ich denn dann fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal und beharrlich im Gebet sein? Bitte. Antwort. Weil ich dann doch weiß, dass Gott immer die Kontrolle hat, dass er niemals einen Fehler macht und dass er mich selbst in Wartezeiten reich beschenkt. Darum soll ich mich bewusst zur Fröhlichkeit entschließen. In trüben Zeiten geduldig bleiben, nicht rebellisch werden, nicht böse werden und beharrlich im Gebet, das heißt in der Anbetung und im Lobpreis Gottes bleiben. Oder noch so eine Stelle, die da sehr hilft, Hebräer 10, 35 bis 36, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld habt ihr aber nötig, damit ihr den Willen Gottes tut und das Verheißene empfangt. Alle von Gott verordneten Wartezeiten haben einmal ein Ende und dann wird er uns überraschen mit dem, was er gibt. Besseres und Größeres, als wir es uns ausfantasiert haben. Jetzt möchte ich noch auf etwas anderes hinweisen, auf einen weiteren Aspekt des Wartens. Da heißt es in Hebräer 11, Vers 10, denn er, nämlich Abraham, wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Tja, wie soll man sich so eine Aussage zu eigen machen? Steht da so, man steht etwas rätselnd davor. Ein paar Verse weiter in Hebräer 11, 13 bis 16 wird das ein bisschen näher erläutert, da nimmt der Verfasser des Hebräerbriefs nicht nur Abraham in den Blick, sondern auch alle, die nach ihm als Glaubende, als Christen gelebt und sich in ihrem Glauben bewährt haben. Er sagt, Hebräer 11, 13 bis 16, diese alle sind gestorben im Glauben und haben das Verheißene nicht erlangt, sondern es nur von Ferne gesehen und gegrüßt und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Wenn sie aber solches sagen, geben sie zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie das Land gemeint hätten, von dem sie ausgezogen waren, hätten sie ja Zeit gehabt, wieder umzukehren. Nun aber sehnen sie sich nach einem besseren Vaterland, nämlich dem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt gebaut. Das Volk der Glaubenden hat letztlich nur ein wirkliches Zuhause und ein wirkliches Ziel, auf das es zulebt. Und das ist die neue Welt Gottes und die Stadt Gottes, das neue Jerusalem. Das kommt, wenn Jesus wieder da ist. Abraham wartete auf diese Erfüllung im Land Kanaan. Aber letztlich wartete auch er auf das endgültige Zuhause der Glaubenden, wo sie wirklich dann zu Hause sind, die neue Welt Gottes, der Himmel. Das ist hier gemeint, wenn es heißt, dass Abraham auf die Stadt wartete, die einen festen Grund hat und deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Warum betone ich das? Um klarzumachen, Christen sind Leute, die zuinnerst und zuletzt auf den Himmel warten. So sehr es wahr ist, dass Jesus schon in diesem Leben und auf dieser Welt in unserem Leben wohnt und es verändert und führt, letztlich sind Christen Leute, die auf den Himmel warten. Der Schriftsteller C.S. Lewis schreibt, heutzutage scheuen wir uns sehr, den Himmel auch nur zu erwähnen. Wir haben Angst vor dem Spott der Leute über den Pie in the Sky, über den Kuchen im Himmel, mit denen die Christen verspottet werden. Und ihnen vorgeworfen wird, dass sie nur in irgendwelche Träume flüchten. Aber C.S. Lewis schreibt, entweder gibt es den Himmel oder es gibt ihn nicht. Wenn es ihn nicht gibt, dann ist das ganze Christentum falsch. Aber wenn es ihn doch gibt, dann muss man sich dieser Wahrheit stellen. Und wenn ich in mir ein Verlangen finde, das keine Erfahrung in dieser Welt befriedigen kann, ist die wahrscheinlichste Erklärung, dass ich für eine andere Welt geschaffen wurde. Also wir werden als Christen nie ganz heimisch sein in dieser Welt. Und wenn ein Christ in dieser Welt ganz heimisch ist, dann ist das ein Alarmzeichen. Denn diese Welt geht ihren Weg ohne Gott. Unsere Sehnsucht nach Leben, Erfüllung, Glück und Vollkommenheit wird auf dieser Erde nie vollständig zum Zug kommen. Wir sind Leute als Christen, die zuinnerst von der Sehnsucht nach dem Himmel getragen sind. Das heißt natürlich nicht, dass wir hier auf der Erde herumsitzen, nichts tun und Löcher in die Luft starren. Jesus hat uns Aufträge genug gegeben, die wir hier erfüllen sollen. Aber zuinnerst sind wir Leute, deren Sehnsucht sich auf den Himmel richtet. Und das ist wichtig, denn es ist ja nicht so, dass wir als Christen immer über die Höhen des Lebens gehen. Das ist ja gar nicht so. Wir können auch nicht immer mit Erfolg rechnen oder mit der Zustimmung anderer Menschen und ihrer Anerkennung. Wir zahlen oft genug den Preis der Nachfolge. Wir haben Nachteile um Jesu Willen. Wir lernen, Böses zu ertragen und es zu vergeben. Wir lernen, Gleiches nicht mit Gleichem zu vergeben. Wir lernen, die gerechte Vergeltung in Gottes Händen zu lassen. Und all das können Christen, weil sie auf den Himmel warten. Weil sie wissen, dann werden die Dinge in Ordnung gebracht. Der Himmel ist unsere Trumpfkarte. So sollte es sein. Aber leider sind wir nicht alle ideal. Es kann geschehen, dass auch in Christen das Warten auf den Himmel verblasst. Es kann sein, dass sie eines Tages nicht mehr warten wollen auf den Himmel. Sie wollen jetzt schon den Ausgleich für Nachteile in der Nachfolge Jesu. Sie wollen Lohn, den Gott ihnen erst für den Himmel versprochen hat, schon jetzt. Und dann kann es sein, dass sie mit Neid auf Leute blicken, die in diesem Leben erfolgreich sind, aber Gott nicht kennen. Es kann geschehen, dass sie nervös werden angesichts des Preises der Nachfolge, den sie von Zeit zu Zeit zahlen müssen. Und es kann sein, dass sie es nur noch widerwillig tun. Es kann geschehen, dass auch Christen der Himmel verdächtig und unreal wird, weil sie begonnen haben, sich an materielle Dinge zu binden. Es kann geschehen, dass plötzlich die Angst nach ihnen greift, sie könnten auf dieser Erde etwas verpassen und sie dann hektisch werden. Es kann all dies geschehen. Wir sind für solche Dinge noch angreifbar. Und wenn das bei uns geschieht, dann ist es Zeit, innezuhalten, umzukehren zu dem Jesus, der in uns wohnt und der uns noch nie betrogen hat, dessen Wort sich immer wieder als wahr erwiesen hat in unserem Leben, der uns so gnädig erwählt, gerettet und zu seinen Kindern gemacht hat, der uns mit so vielem beschenkt hat. Die Reinigung von Sünden, die Rettung aus Verlorenheit, die Entlastung des Gewissens und die Kraft des Heiligen Geistes. Ich möchte Sie ermutigen, gerade dann, wenn Sie nicht über die Höhen des Lebens gehen, sehnsüchtig auf den Himmel zu warten, denn das ist der Punkt, auf den unser Leben zusteuert. Diejenigen, die hier auf der Erde das Rennen machen, ohne Gott, werden im Himmel nicht dabei sein. Und darum möchte ich Sie ermutigen, auf den Lohn zu warten, der im Himmel gezahlt wird und den Gott sich für dann vorbehalten hat. Ich möchte Sie ermutigen, sich bloß nicht an materielle Dinge zu binden, sondern an das Wort und die Verheißungen Gottes. Also, ich möchte Sie ermutigen, in der Dynamik des Glaubens zu leben, zwischen Gehorsam und Geduld. Gott wird uns bestimmt nicht enttäuschen. Er hat sein Wort drauf gegeben. Amen.